Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn.
Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen.
Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben.
Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg.
Schön, dass ihr dabei seid.
Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Anna, lieber alt oder lieber neu?
Neu.
Sie hat den Verlag ihrer Mutter Barbara Kindermann übernommen, der in der Kinderbuchwelt seine eigene erfolgreiche Nische gefunden hat. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Verlagspreis 2023 machte sich der Kindermann Verlag seit fast 30 Jahren zur Aufgabe, Weltliteratur und Sagen für Kinder neu zu erzählen, Poesie für Kinder mit künstlerischen Illustrationen zu versehen, Künstlerinnen, Macherinnen und Entdeckerinnen vorzustellen und eigene Bilderbücher herauszubringen. So entstanden Kinderbuchfassungen von Romeo und Julia, Die Räuber, Der Erlkönig und ganz aktuell Siegfried, der Drachentöter. Mit 6 Jahren hat sie bereits Mephisto zitiert, weil ihr ihre Mutter Goethes Faust in kindgerechter Sprache vorgelesen hat. Herzlich willkommen, Anna Kindermann.
Hallo, freut mich, hier zu sein.
Liebe Anna, als deine Mutter dir als Kind schon Goethes Faust vorgelesen hatte, hat dich da die Geschichte schon interessiert und begeistert?
In der Tat schon. Also einfach aus dem Grund, weil es eben so kindgerecht umgeschrieben worden ist von meiner Mutter. Also ich fand die Geschichte eben mit dem Teufel, der versucht hat, Faust, also ja, in die Hölle quasi zu locken, sehr interessant, eben die Verwandlung, immer mit dem Pudel, was es damit auf sich hatte. Ich fand das wirklich immer schon dann sehr packend und es hat mich interessiert. Aber das lag, wie gesagt, wirklich an der Kunst der Neuerzählung.
Mhm. Und 1994 gründete deine Mutter den Kindermann Verlag, um Kindern also Weltliteratur in kindgerechter Sprache und spannend neu zu erzählen. Wie ist sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, das zu machen?
Also wir haben viel zu Hause gelesen. Sie hat immer mir sehr viele Bücher vorgelesen und hat dann eben daran gedacht, wenn sich meine Tochter alle Charaktere aus den Büchern so gut merken kann, wieso dann nicht auch die Charaktere von großen Klassikern, damit sie dann später noch was davon hat in der Schule und das eben wiedererkennt aus ihrer Kindheit, aus den Büchern. Und daher kam ihr die Idee. Also ich war dann, wie gesagt, das Versuchskaninchen sozusagen mit den Texten.
Als du den Verlag vor 3 Jahren übernommen hast, du warst davor viel im Ausland, hast eigentlich Kommunikation studiert und warst eigentlich beruflich fernab der Verlagsbranche. War dir denn schon immer klar, dass du irgendwann mal in die Verlagsbranche gehen wirst oder kam das dann doch überraschend?
Das kam wirklich sehr überraschend. Also ich habe immer gerne gelesen, ich habe verfolgt, wie meine Mutter den Verlag aufgebaut hat mit großem Interesse und sie dafür bewundert, aber ich wollte eigentlich immer in eine ganz andere Richtung gehen, war eher am Marketing interessiert, habe dann ja auch im Online-Marketing gearbeitet, so in der digitalen Welt und war eben, ja, wie schon erwähnt, viel im Ausland, aber dann, als ich wieder in Berlin zurück war, dann kam irgendwann so der Twist, wo ich mir dachte, Moment mal, ich arbeite hier für einen Chef, den ich kaum kenne, 40 Stunden die Woche und dabei hat meine Mutter diesen Verlag und zum Beispiel eine schreckliche Webseite, die ich neu bauen könnte. Und dann kam ich zur Besinnung und habe dann sie gefragt, ob ich vielleicht doch im Verlag einsteigen könnte und sie konnte es kaum fassen. Einfach aus dem Grund, weil ich immer gesagt habe, nein, 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 will ich nicht. Und es hat ihr so viel bedeutet und es war auch anfänglich dann natürlich, wenn Mutter und Tochter zusammenarbeiten, schwierig und wir haben uns viel gestritten, aber natürlich war es das Beste, was mir jetzt so passieren konnte im Nachhinein.
Wie hat sich denn der Verlag seit 1994 verändert?
Also angefangen hat ja alles, wie schon auch du erwähnt hattest, mit der Weltliteraturreihe. Und dann irgendwann ist man ja an dem Punkt, dass man noch sich etwas anderes ausdenken muss. Immer nur Klassiker. Und dann kam es ja eben zu den der Reihe Poesie für Kinder, weil es das so auch auf dem Markt überhaupt nicht gibt, dass man wirklich nur ein Gedicht rauspickt und das mit eben diesen schönen Illustrationen versieht. Und dann, ja, dann kam immer der Punkt, was können wir noch machen? Immer mit dem Hintergrund, aber wir wollen spielerisch Wissen vermitteln. Und dann ist ja die Kunstreihe entstanden, wo Künstler, wo die das Leben und die Kunst von eben großen Künstlern wie Picasso oder Matisse vorgestellt werden. Und 2015, als ich dann im Verlag mitgearbeitet hatte, war dann auch wieder die Überlegung, wir können nicht immer nur Klassiker machen. Und dann haben wir Frau Schulz-Reiß getroffen. Und mit ihr dann die Reihe Kinder entdecken berühmte Leute entwickelt. Weil das nämlich auch einfach, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt ist, dass Kinder erfahren, welche Personen die Welt bewegt haben, was sie alles verändert haben. Und dann ist diese Reihe entstanden. Und dann hat man sich wieder weiterentwickelt. Als ich den Verlag übernommen habe, 2020, war es so, wir können nicht immer nur, also Klassiker oder älteren Geschichten verlegen, sondern ich möchte jetzt auch was machen, was zum Beispiel schon meine Tochter, die damals eins war, bald lesen kann. Also auch Geschichten für kleinere Kinder und vielleicht auch diversere, modernere Geschichten. Und dann habe ich diese Programmentwicklung nochmal fortgeführt und wirklich noch ein zweites Standbein aufgebaut. Und jetzt veröffentlichen wir neben den Klassikern auch noch moderne Bilderbücher zu aktuellen Themen, mit denen die Kinder sich alltäglich auseinandersetzen müssen. Was mir eben wichtig war, also ich bin junge Mutter, ich möchte Bücher für meine Kinder machen, die sie auch interessieren würden. Mhm. Und also so insofern haben wir uns da wirklich stetig weiterentwickelt und mittlerweile veröffentlichen wir auch 6 Titel pro Jahr und früher waren das nur 2. Also es war schon ein gewaltiger Sprung und hat auch viel Kraft gekostet, das so umzusetzen.
Ja, das glaube ich. Ich habe jetzt auch aktuell im Newsletter gelesen, dass ihr bei eurem neuesten Buch oder einem eurer neuesten Bücher das über Crowdfunding probiert, das Klimabuch. Genau, was steckt da für eine Geschichte dahinter?
Also zum Crowdfunding steckt einfach die Geschichte dahinter, dass es natürlich, also eigentlich schon seit ich den Verlag übernommen habe durch Corona und jetzt auch die schwierige Situation mit dem Krieg, den höheren Produktionskosten, den teureren Papierpreisen, dass eben ja durch die Inflation alle Preise, also das weiß ja jeder mittlerweile, dass alles kostenspieliger geworden ist und es wirklich für uns als kleiner, unabhängiger Verlag immer schwieriger wird, unsere Projekte selbst zu finanzieren. Ich bin auch immer auf der Suche nach mit Sponsoren, zum Beispiel bei Poesieprojekten, vielleicht Museen von den Schriftstellern, die wir uns aussuchen, dass sie die Projekte mitfinanzieren und dafür im Vorwort genannt werden oder so. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber zum Crowdfunding, es ist einfach ein Buch, da geht es um die Entstehung des Earth Days, der, glaube ich, in Deutschland oder in Österreich noch gar nicht so bekannt ist. Ist am 22. April jährlich, wird dieser Tag begangen und da geht es eben darum, dass in Santa Barbara damals eine Ölkatastrophe entstanden ist in Ende der 60er Jahre und da sehr viel Öl ins Meer geflossen ist. Und es waren wirklich dann auch so die Anfänge der Klimabewegung, dass die Menschen darauf aufmerksam geworden sind, dass es so nicht weitergehen kann und man die Meere nicht verschmutzen darf. Und deswegen ist natürlich ein hochaktuelles Buch und es ist nicht nur ein weiteres Klimabuch, sondern es geht eben um diese wahre Begebenheit, diese Geschichte, die Entstehung dieses Tages, der jährlich eben von Millionen von Menschen begangen wird, wo Millionen von Menschen auf die Straße gehen und für den Umweltschutz demonstrieren. Und deswegen dachten wir uns, das ist ein hochaktuelles Thema, das möchten doch sicherlich auch Büchermenschen vielleicht fördern und da Teil dieses Projekts werden. Und deswegen dachten wir uns, rufen wir diese Crowdfunding-Kampagne ins Leben, um ja vielleicht eben noch weitere Fans zu finden, die da bereit sind, etwas zu fördern.
Ja, da muss man irgendwie kreativ werden, nehme ich mal an, um irgendwie das Ganze am Laufen zu
haben. Absolut. Und das ist auch einfach, muss ich sagen, manchmal frustrierend und lästig. Ich kann mich nicht nur aufs Programm konzentrieren, sondern muss natürlich auch die ganze Zeit überlegen, wie können wir es finanzieren, wie können wir davon leben. Und es ist einfach extrem schwierig für unabhängige Kinderbuchverlage und gerade im Bilderbuch mit 4-Farbdruck überhaupt noch existieren zu können und eben genau, also zu überleben und ja, immer mehr inhabergeführte Buchhandlungen gehen ja auch leider insolvent oder werden aufgekauft von großen Ketten. Und wir, also es ist eine schwierige Zeit. Aber ja, wir tun das Beste und versuchen da immer noch optimistisch in die Zukunft zu blicken.
Ist das Nischengeschäft, also sich wirklich auf eine Sache zu spezialisieren, noch erfolgsversprechend oder geht es einfach darum, wie groß der Verlag ist?
Also wir könnten ohne dieses Nischenprodukt, also ohne diese Nischenkategorie der Klassiker, glaube ich, am Markt uns nicht wirklich beweisen. Aber wir haben jetzt ein gewisses Standing. Nach 30 Jahren Kindermann, ach, das sind die mit den Klassikern, mit den hochwertigen Büchern. Und dafür stehen wir eben. Und das ist Qualität ist einfach der Anspruch, den wir haben. Und für den sind wir auch bekannt. Und bei diesen modernen Bilderbüchern hatte ich auch natürlich erst Angst, ob das funktioniert, weil die sind natürlich austauschbar. Das machen viele Verlage, Bücher über Diversität oder, keine Ahnung, Ausgrenzung. Aber gerade weil wir eben für die Qualität und den Anspruch stehen, werden auch diese Bücher sehr gut aufgenommen von EndkundInnen, aber auch im Buchhandel. Und es freut mich natürlich sehr, dass wir schon so eine kleine Marke jetzt uns aufgebaut haben. Und ja. Deswegen, also ja und nein, also Klassiker sind eine wichtige Nische, aber durch dieses Standing können wir jetzt eben auch Bücher machen, die schon auf dem Markt auch so sonst vertreten sind.
Jetzt ist es ja, geht es ja um die Neuerzählung, vor allem bei der Weltliteratur oder eben das Buch, das dieses Jahr erschienen ist, Siegfried der Drachentöter. Welche Herausforderungen ergeben sich denn, wenn man einen alten existierenden Text neu, ich sag mal, übersetzt in Anführungsstrichen?
Das ist also... Sagen wir mal so, meine Mutter hatte dann natürlich wirklich irgendwie jahrelange Erfahrung da drin und ja, ich habe ihr über die Schulter geschaut und mit ihr auch die Texte besprochen, aber das war für mich natürlich dann, ich habe ja dann ab 2020 auch die Bücher selbst geschrieben, also Weltliteratur und die Sagenreihe, die neue, war es natürlich eine doppelte Herausforderung, weil ich sowas noch nie selber getan habe. Mhm. Und ich bin dann einfach nach ihrem Leitschema nachgegangen, habe natürlich das Original öfters gelesen, habe mir Notizen gemacht, habe dann angefangen, diesen roten Faden, den wichtigsten Strang der Erzählung zu spinnen. Mir Stichpunkte gemacht, die Nebenerzählung manchmal dann weggelassen, weil man muss ja extrem kürzen, damit das in ein Kinderbuch passt und wirklich nur die wichtigsten Erzählungen drin behalten. Und dann natürlich auch gewisse Handlungen etwas weichspülen. Also ich finde zum Beispiel der Tod, der gehört zum Leben dazu, den muss man schon bestehen lassen, wenn eine Figur verstirbt. Aber gerade bei irgendwie Gewaltszenen oder Kämpfen kann man das natürlich schon besser umschreiben oder kindgerechter verfassen. Und genau, dann irgendwann steht sozusagen ein erstes Gerüst und dann kann man das noch ausschmücken und spannender gestalten. Und dann macht es auch noch mehr Spaß, finde ich, weil man kreativer werden kann. Dann fängt ja die eigentliche Arbeit meiner persönlichen Schreibweise auch an, dass ich die wörtliche Rede einbauen kann. Und genau, also so läuft das. Und dann wird immer wieder gekürzt mit meinem Team, auch mit den Lektorinnen müssen wir dann oftmals, also weil das ist ganz wichtig natürlich, dass der Text dann nicht zu lang ist. Da muss man auch wirklich lieber eindeutig noch kürzen als auf jeden Satz bestehen, weil man ihn so schön findet oder so.
Genau, das ist ja gerade beim Bilderbuch ist ja das die große Herausforderung, dass ein kurzer, knackiger Text unterstützend mit Bild alles erzählen muss. Also weniger Worte sind mehr wert, so.
Das ist so. Es ist, also ich könnte mir persönlich jetzt auch nicht vorstellen, einfach eine Geschichte zu erfinden. Also ich bin schon sehr jetzt in den Neuerzählungen drin und ja, finde das noch irgendwie leichter, als sich jetzt von Grund auf eine Geschichte auszudenken. Aber klar, das ist auf jeden Fall auch nicht leicht. Also ich lese viel an Schulen, gerade auch die Sagen, Abenteuer, also Herkules und Siegfried. Und da merke ich auch immer zum Glück, dass ich eben das doch dann richtig umgesetzt habe, weil die Kinder da miteifern und mitfiebern und irgendwie dann schon vielleicht auch einen Teil kennt schon die Sage. Und also ich habe immer ein paar schwierige Worte auch eingebaut, weil ich finde, das ist ja auch eine Geschichte, die man vorliest und mit den Eltern gemeinsam liest, dass vielleicht dann auch ein bisschen erklärt werden kann.
Mhm. Siegfried der Gehörnte heißt das Original?
Ja, genau.
Wie suchst du den Stoff aus? Welche Geschichten sagst du, okay, das kann ich mir vorstellen, dass das als Bilderbuch, als Kinderbuch, als Sage in unser Programm kommt?
Also bezüglich den Sagen habe ich mir natürlich wirklich erstmal die Sagen des klassischen Altertums von Gustav Schwab durchgelesen bzw. durchgeblättert und geschaut, okay, was spricht mich persönlich an? Und dann natürlich auch, muss man ja auch wirtschaftlich denken, so welche Sagen sind die bekanntesten, welche verkaufen sich am besten, welche sind kindgerecht? Es gibt ja auch Sagen, die absolut so grausam sind, dass ich sie mir nicht, also da würde ich mich nicht hinwagen. Und genau so kam es dann eben. Also Herkules ist ja wirklich der bekannteste Held in der griechischen Mythologie, das war klar. Und dann dachte ich eben, ja, es geht vielleicht jetzt mal nach Deutschland. Passt ja auch, Siegfried ist der berühmteste Held der Sagengeschichten in Deutschland. Ja, und jetzt geht es so ein bisschen auch wirklich schematisch dann in verschiedene Gegenden und Länder. Als nächstes ist Artus geplant, also geht es nach England. Weil das Besondere an diesen Büchern ist auch, dass beim Vorsatzpapier sieht man immer die Landkarte des Landes, wo die Geschichte spielt und die Orte, dass die Kinder auch wirklich immer schauen können, ach, das ist da passiert und das ist da passiert. Und hinten sieht man dann beim Nachsatzpapier alle Charaktere der Geschichte nochmal aufgelistet. Also bei Herkules zum Beispiel auch ganz toll von Timo Becker umgesetzt, alle die wichtigsten Götter und Göttinnen der griechischen Antike sind dann dort nochmal zu sehen. Und deswegen habe ich jetzt auch gedacht, ich kann jetzt nicht gleich wieder die griechische Mythologie nehmen, das wäre irgendwie langweilig. Also ich möchte jetzt erstmal genau da in verschiedene Länder reisen.
Jetzt ist das Ende im Kinderbuch und Bilderbuch hier oft ein Thema. Also man sagt ja, dass eigentlich Kindergeschichten immer positiv enden sollten. Und ich habe bei Siegfried der Drachentöter mir sowohl Gustav Schwab vorher durchgelesen, das Original, und dann deins. Und das Ende ist anders. Wie gehst du beim Ende vor? Was überlegst du dir hier?
Also, da es spielt natürlich auch viel künstlerische Freiheit dann mit. Es ist so, dass, also gerade bei Siegfried wäre es wirklich kritisch gewesen. Das geht ja noch sehr lang weiter dann mit den, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber die Brüder, die eifersüchtig sind und so weiter. Und Siegfried stirbt ja auch am Ende. Und für diese Geschichte fand ich das nicht passend. Und es sollte ja auch so ein bisschen noch der Nibelungenschatz eine Rolle spielen. Und ich fand es viel schöner, damit abzuschließen. Eben, man weiß bis heute nicht, wo er verborgen ist. Und es ist ja auch schön, dass man noch an Schätze glauben kann. Und das fand ich dann doch irgendwie passender, als beim Original zu bleiben und die Geschichte noch weiter zu spielen. Also ich habe mich auf das Abenteuer von Kriemhild und Siegfried konzentriert, von der Rettung dann vom Drachenfelsen und wollte dann danach nicht noch zu sehr ins Detail gehen, was eben diese Nachgeschichte angeht. Auch ja, bei Herkules ist es ja ähnlich. In meinem Buch endet es als Happy End, dass Herkules nun die Unsterblichkeit erreicht hat und die 12 Abenteuer bestritten hat. Und Herkules ist ja auch, also irgendwann stirbt er auch nach etlichen noch Abenteuern. Aber da könnte man ja noch mal eine neue Geschichte draus machen.
Stimmt. Natürlich ist auch sehr auffällig, dass ihr mit unterschiedlichen Illustratorinnen zusammenarbeitet und da eine absolute Vielfalt in der Kunst zu sehen ist in eurem Programm. Wie wichtig ist dir das und wie viel nimmt es bei euch in der Verlagspolitik ein?
Das ist natürlich absolut wichtig und dafür stehen wir auch. Und es war auch immer schon so der Plan, dass man eben sich niemals bei einer Reihe nur auf eine Künstlerin und einen Künstler einlässt, sondern wirklich ja, diese verschiedenen Kunstrichtungen der Illustrationen auslebt und in jedem Buch neu präsentiert. Und das finde ich toll und es macht ja auch so viel Spaß, neue KünstlerInnen zu entdecken und wieder ins Gespräch zu kommen, kennenzulernen, neue Arbeitsweisen, neue Arbeitsprozesse auch zu entwickeln, dass das nicht immer so festgefahren ist. Also ich finde das total spannend und jede Künstlerin oder Künstler, also arbeitet auch anders und ich suche auch immer wieder neue KünstlerInnen und es kann wirklich sein, auf Instagram habe ich jetzt jemanden gefunden zum Beispiel oder auf der Messe eben auch. Also das ist einfach toll, wenn man da dann so einen großen Pool an KünstlerInnen hat. Und ich finde es auch wichtig, einfach weil Geschmäcker sind verschieden und zum Beispiel auch Klaus Ensikat ist einer der bekanntesten, renommiertesten Künstler Deutschlands, aber er ist auch nicht jedermanns Fall, das ist einfach so. Also, weil die Zeichnungen sind düster und auf der Messe haben wir jetzt auch wieder gehört, ja, es ist doch nicht ein Kinderbuch. Und aber dann kann man eben sagen, ja, aber schauen Sie das, dann vielleicht ist das eher so, geht das in Ihre Richtung. Zum Beispiel Dorota Wünsch mit Ribbeck von Ribbeck oder sowas, Kindlicheres. Also, das finde ich aber eben schön, also, dass man da alles abdeckt.
Ja, und vor allem, ich finde ja, dass eure Bücher nicht nur Kinder ansprechen, sondern ich selber als Bilderbuchsammlerin und die klassische Literatur auch in meinen Bücherregalen hat und gerne liest, bin ja selber eine Käuferin. Also bin ja selber eine, die sagt, das ist, es sieht so schön aus, gerade auch eure Poesie für Kinder. Mhm. Es ist unglaublich schön, das auch in Bildern zu sehen, weil wie du sagst, das ist ja sonst eigentlich am Markt nicht vertreten, dass man Poesie so schön bebildern lässt.
Ja, mhm. Nee, absolut, das sehe ich auch so. Also gerade auch Großeltern verschenken unsere Bücher gerne. Und jetzt haben wir zum Beispiel die Zielgruppe auch ausgeweitet. Jüngere Eltern kaufen jetzt eher die modernen Bilderbücher. Also es ist total schön, dass wir jetzt eigentlich wirklich für jede Altersgruppe Bücher haben. Mhm. Und ich weiß auch selber noch, im Gymnasium habe ich auch die Bücher meiner Mutter erst gelesen vor dem Reklamheftchen, weil es einfach, ja, toll ist, das mal so auf unterhaltsame Weise schnell sich schon mal anzueignen.
Ja. Ja, und auch verständlich. Also es ist ja verständlicher, weil man muss ja wirklich erstmal sich durch teilweise sehr anstrengende Sprache durchquälen. Und das ist natürlich die Aufgabe der Lehrerinnen und des Schulunterrichts. Aber wenn man vielleicht zuerst mal den Unterhaltungswert verstanden hat und sagt, wow, und das ist eine echt unglaublich spannende Geschichte, dann kann man sich der Sprache eher nähern. Ja. Wie sind denn die Reaktionen an den Schulen? Weil du bist ja mit deinem Programm wirklich regelmäßig an Schulen vertreten, weil das auch interessant ist für den Deutschunterricht. Ne?
Ja, das macht total Spaß. Also das habe ich ja, das mache ich ja auch erst seit 3 Jahren und das ist wirklich so toll, wenn danach die Kinder zu einem kommen und sagen, das war richtig schön, Frau Kindermann, so eine tolle Geschichte und wie geht's weiter und also hat so viel, das bedeutet mir einfach wirklich die Welt und es ist total schön. Und ich habe ja auch den Sandmann von E.T. Hoffmann neu erzählt. Das war ja auch eine große Herausforderung, da es schon recht gruseliger Stoff ist. Aber auch die Viert- und Fünftklässler, die fiebern da mit und zum Thema dann, also Motiv Augen oder Feuer, dann schreien sie immer, ah, jetzt wieder das Motiv mit den Augen. Und also das kommt wirklich gut an und ich glaube, für jeden Lehrer oder jede Lehrerin ist unser Programm Gold wert. Also schon angefangen für die Kleinsten in der Grundschule auch der Zauberlehrling oder so bebildert, als Bilderbuchkino vorzutragen. Wir haben auch schon Klassen gehabt, die haben daraus einen Comic gemalt oder Ausstellungen, also selber die Geschichte nachgezeichnet und dann eine Ausstellung in der Schule gemacht. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Bücher einzusetzen im Deutschunterricht. Das ist einfach toll.
Worauf dürfen wir uns denn nächstes Jahr freuen?
Also nächstes Jahr ist natürlich ein ganz besonderes Jahr für uns, da wir das 30-jährige Bestehen des Verlags feiern. Und wir haben uns wirklich ganz ein wundervolles Programm ausgedacht, wie ich finde. Zum einen erscheint im Frühjahr das Ostergedicht von Christian Morgenstern. Das ist vielleicht nicht so bekannt, aber Christian Morgenstern ist ja ein wundervoller Dichter und wir haben noch gar kein Gedicht von ihm im Programm. Und es ist eine wunderschöne oder lustige Geschichte, auch schon für die Kleinsten, ein Gedicht, wo der Osterhase von morgens bis abends begleitet wird von den Kindern und eben so die Ostereier verteilt. Und Illustratorin ist P. Grigo, die hat das wundervoll umgesetzt, farbenfroh. Und die Kinder können wirklich auch interaktiv dann immer die Eier zählen und suchen in dem Band. Also finde ich wirklich toll. Dann kommt ja das Klimaschutzprojekt, der Schwarze Strand, noch im Frühjahr. Und in der Reihe Kinder entdecken berühmte Leute, Frida Kahlo als im 5. Band. Ganz wunderbar illustriert von Tine Schulz. Ich bin wirklich großer Fan von ihrer Kunst. Sehr modern und also bunt, so wie auch das Leben von Frida Kahlo auch war. Und im Herbst wird es dann nochmal klassischer. Da freue ich mich auch drauf. Da erscheint in der Weltliteraturreihe Johanna von Orléans von Schiller. Also ich versuche jetzt wirklich mehr Protagonistinnen in den Vordergrund auch zu stellen. Also eben starke Frauen. Deswegen auch Frida Kahlo, Johanna von Orléans. Und das wird illustriert von Almut Kunert, die ja auch schon den Sommernachtstraum von uns illustriert hat. Also wunderschön. Und dann als Highlight, was mir auch persönlich viel bedeutet, Sabine Wilhelm ist ja eine Illustratorin, die den Zauberlehrling illustriert hat für uns, den Erlkönig, den Schimmelreiter. Sie wird nächstes Jahr 70 und der Verlag 30 und wir machen zusammen ein Gedichtband, der heißt Herzlichen Glückwunsch und da werden die schönsten Gedichte zum Geburtstag, also deutscher Literatur, veröffentlicht von Goethe und Schiller, aber auch von Dichterinnen, also die weniger bekannt sind. Und das ist ja dann wirklich rundum passend zu den Geburtstagen und Jubiläen.
Ah, das klingt sehr, sehr aufregend. Also ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf euer Programm und sage, liebe Anna, danke, dass du heute Zeit hattest und vielen Dank für das nette Gespräch.
Vielen Dank, es hat mich wirklich sehr gefreut und hat Spaß gemacht.
Radetzky Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.